Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Der Messias im Buch der Psalmen.
Wir kommen jetzt zu Psalm 22. Wir haben bereits in Psalm 8 eine Andeutung auf den Tod des Messias gefunden. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Aber das wird jetzt ganz zentral ausgebreitet in Psalm 22. Das heißt, wir haben noch Psalm 16 davor. Die Auferstehung des Messias, so habe ich den Psalm betitelt. Da wird also der Tod auch bereits vorausgesetzt und auch hier konkret behandelt. Aber eben Psalm 22 dann ganz breit. Hier lesen wir aus Psalm 16 die Verse 7 bis 11. Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Der Titel erklärt Psalm 16, ein Gedicht von David. David ist der Autor. Nun stellt sich die Frage, hat David hier persönliche Erfahrungen beschrieben, wie in manchen Psalmen, oder spricht er über den Messias als Prophet? An der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, da erklärte Petrus vor der Volksmenge, die er gerade zum Tempel gehen wollte, es war 9 Uhr morgens, das ist der Moment, wo das Morgenbrandopfer im Tempel geschlachtet wurde und wo dann die Volksmasse am Pfingstfest hinaufging, um dieses Ereignis mitzuerleben. Und gerade da ist das Pfingstwunder dann geschehen. Petrus hält spontan eine Predigt und kommt auf Psalm 16 zu sprechen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde. Denn David sagt über ihn, jetzt kommt das Zitat, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf das ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen, mit deinem Angesicht. Und jetzt kommt die Auslegung des Heiligen Geistes durch Petrus. Brüder, Es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Oder wenn wir zwischendurch wieder mal Messias einsetzen für Christus, voraussehend von der Auferstehung des Messias geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Die Argumentation ist absolut überzeugend. Petrus sagt, David hat den Psalm geschrieben. Aber Davids Grab haben wir unter uns in Jerusalem. Und wir können nachsehen, ob er verwest ist oder nicht. Also, er hat nicht von sich gesprochen. Aber als Prophet hat er über seinen Nachkommen, den Messias, gesprochen, dass er die Verwesung nicht sehen würde. Also sterben, ja, aber keinen Verwesungsprozess erleben würde. Und dass er auferstehen wird, denn seine Seele sollte nicht im Totenreich, im Scheol bleiben. Also wir haben hier einerseits, Vers 10, die Seele des Messias geht ins Totenreich, in den Scheol. Aber sein Körper sollte nicht verwesen. Dazu einige Bemerkungen. Das hebräische Wort Sheol, das im Psalm 16, Vers 10 vorkommt, kommt von einer Wurzel Sha'al, das heißt Verlangen. Also der Sheol ist der Verlangende. Der fordert und fordert seit Anbeginn der Menschheit, fordert er nur Opfer. Und all die Milliarden Menschen, die er schon verschluckt hat, die sind ihm nicht genug. Darum heißt es in Sprüche 30, dass es gibt verschiedene Dinge, die sagen nie, es ist genug. Und dazu wird gezählt der Sheol. Eben in Anspielung auf die Wurzel Sha'al, der Verlangende. Der Tod hat nie genug. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben ist, hat Petrus in seiner Rede das Wort Hades verwendet für Sheol. Das bedeutet auf Deutsch der Unsichtbare. Also ein gutes Wort einfach, um den Bereich des Todes als unseren Sinnen unzugänglich zu beschreiben. Im Alten Testament ist das Wort Sheol generell einfach der Bereich des Todes. Manchmal bezeichnet es schlicht das Grab. Der Sheol kann also schlicht das Grab sein, wo der Körper hineingetan wird. Und an anderen Stellen ist der Sheol das Totenreich im Jenseits. Und das kommt also ganz auf die Stelle drauf an. Da muss man im Zusammenhang unterscheiden, was jetzt gemeint ist. Und das Neue Testament verdeutlicht aber, dass sowohl der Sheol und der Hades, dieser unsichtbare Bereich des Todes, zwei verschiedene Bereiche umfasst. Für Verlorene ist es nach Lukas 6, 16, Vers 28 der Ort der Qual. Der reiche Mann, in Lukas 16, der gestorben ist und dann an den Ort der Qual kam, der ist noch nicht in der Hölle. Er ist im Hades, so wird es dort genannt, und er bezeichnet das als Ort der Qual. Die Hölle kommt erst noch, die ist noch zukünftig. In 1. Petrus 3, Vers 20 wird dieser Bereich genannt das Gefängnis. Es ist also eine Untersuchungshaft, die dauert, bis der große weiße Thron aufgerichtet ist in Offenbarung 20, nach dem tausendjährigen Reich. Erst dann kommt der Feuersee, die Hölle. Also das ist das Gefängnis. Aber für Gläubige ist der Sheol etwas Schönes. für Gläubige und für Christus. Nach Lukas 23, Vers 43 ist es das Paradies. Der Herr Jesus sagt zu dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn man 2. Korinther 12, 2 und 3 liest, da spricht Paulus darüber, wie er entrückt worden war in den dritten Himmel. Und er sagt, er war entrückt ins Paradies. Also das Paradies ist gleich der dritte Himmel. Wir haben ja in der Schöpfung zwei Himmel. In 1. Mose 1 werden die unterschieden. Der erste Himmel ist eigentlich diese Lufthülle, die Ausdehnung am zweiten Schöpfungstag. Also die Atmosphäre, das, was wir dann als blau sehen am Tag. Und unterschieden davon ist der Sternenhimmel, der Astralhimmel, das Universum, wird auch als Himmel bezeichnet. Und dann gibt es eben noch einen dritten Himmel. Das ist also ein Bereich, der mit unserer Atmosphäre und mit dem Universum nichts zu tun hat. Also nochmals jenseits davon ist. Das ist das Paradies. Und Paulus nennt das schlicht in Philipper 1, Vers 23 bei Christus. Nach Offenbarung 6, Vers 9 ist es der Ort des Tempels im Himmel. Denn dort sieht Johannes die Seelen von Verstorbenen beim Altar, am Fuß des Altars des Tempels im Himmel. Gut, also das ist wichtig, wenn es darum geht, Christus ist in den Hades gegangen, in den Sheol. Das bedeutet nicht, dass er in den Bereich des Gefängnisses gegangen ist, an den Ort der Qual, sondern ins Paradies. Und was auch noch geklärt werden muss, in 16 Vers 10 heißt es, du wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. Das hebräische Wort Schachat bedeutet Verschiedenes. Grab, Grube, Verderben, Verwesung. Und es gibt Bibelübersetzungen, die haben übersetzt Grab. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer das Grab sehe. Und das geht natürlich nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass Christus nicht sterben sollte. Und das Neue Testament übersetzt das eben mit Verwesung. Das ist ganz eindeutig, was gemeint ist. Und hier, Psalm 16 sagt ja auch, die Seele geht in den Sheol. Also das ist absolute Fehlübersetzung. Es muss heißen, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Also da haben wir im Alten Testament die Auferstehung schon ganz eindeutig dokumentiert. Und dass Christus eben keine Verwesung erlebt. Seine Seele ging in den Hades, ins Paradies. Sein Körper wurde ins Grab gelegt. Man spricht ja oft, wenn man am Grab von jemandem steht, das ist jetzt einfach noch seine sterbliche Hülle, ja? Aber der Körper ist wichtiger als das. In Johannes 19 wird gesagt, dass Jesus ins Grab gelegt worden ist. Ganz eigenartig. Nicht einfach sein Körper. Johannes 19, Vers 41. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, in welche noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Doch interessant. Nicht den Leib von Jesus. Das wird an anderer Stelle wird so gesprochen. Aber hier legten sie Jesus. Das heißt, der Körper ist nicht einfach irgendetwas Nebensächliches, das gar nicht so wichtig ist, sondern die ganze menschliche Person ist eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und darum war es auch so wichtig, dass der Leib Jesu keine Verwesung erlitt. Gott hat die fürchterlichsten Schändlichkeiten der Menschen erlaubt, bis zu seinem Tod. Und dann kam noch der Lanzenstich, der deutlich machen sollte, dass er gestorben ist. Blut und Wasser hat sich getrennt. Es gab also bereits eine Blutsenkung. Das ist der medizinische Beweis für den Tod, oder? Ja, danke. Aber nachher ließ Gott nichts mehr zu. Keine Schändigung mehr. Und so wurde er ins Grab eines Reichen gelegt und der Körper sollte überhaupt keine Verwesung erleiden. Darum hat Gott auch nicht erlaubt, dass es gelungen war, den Körper Jesu einzubalsamieren. Er hat ja schon alles bereitgestellt und wollte dann nach dem Sabbat kommen und das machen, aber er war dann am dritten Tag schon auferstanden. Er brauchte keine Mittel gegen Verwesung. Das sollte sowieso nicht der Fall sein. Aber es zeigt uns also die Wichtigkeit des Körpers. Es ist der wirkliche Leib Jesu, der wieder auferweckt worden ist. Übrigens nicht die Seele ist auferweckt worden. Nicht die Seele ist auferstanden. Es wird immer nur vom Körper gesagt. Es gibt keine Auferstehung der Seele. Die Auferstehung des Körpers. Aber das gehört mit zur Vollständigkeit der Person. Und das zeigt uns auch, wie falsch Reinkarnationsdenken ist. Das ist eine Verachtung des Körpers. Denn da denkt man, wichtig ist eigentlich die Seele und die schlüpft aus diesem Leib und dann geht sie in eine Sonnenblume hinein, das nächste Mal in einen Elefanten und dann in einen König. Ist überhaupt nicht so wichtig. Eben, es schlüpft von einem Körper in den anderen. Aber das ist nicht integraler, also voll dazugehörender Teil der Person. Der Bibel ist das ganz anders. Die Bibel spricht über eine Auferstehung des Körpers. Und Jesus Christus ist nicht irgendwie als Geistwesen auferstanden. Darum in Lukas 24 sagt er, als die Jünger meinten, sie sehen ein Gespenst. Ja, seht, dass ich Fleisch und Knochen habe. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Der wirkliche Körper Jesu wurde auferweckt. Und das ist auch, können wir sagen, das Modell für die Auferstehung der Erlösten. Unser Körper wird auferweckt, verwandelt zu einem wunderbaren Körper, aber es ist derselbe Körper. Die Griechen glaubten ja zum Beispiel auch an ein Weiterleben nach dem Tod, also die meisten in der traditionellen Religion, aber sie glaubten nicht an die Auferstehung des Körpers. Sie glaubten an den Hades, aber nicht an die Auferstehung. Und darum haben sie ja gelacht in Athen, als Paulus in Apostelgeschichte 17 am Schluss plötzlich über Auferstehung sprach. Dann wurde die Rede abgebrochen. Das geht nicht in griechisches Denken hinein. Ein Weiterleben nach dem Tod, ja, aber Auferstehung des Körpers, nein. Also im Christentum ist Geist, Seele und Körper wichtig und gehört zu unserer Persönlichkeit. Und nichts soll irgendwie verachtet werden. Ja, wir gehen weiter zu Psalm 22. Dem Vorsänger nach Hindin der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht, und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Der Psalm beginnt mit dem Schrei der Gottverlassenheit des Messias. Und das ist der einzige Vers in der Bibel oder der einzige Satz in der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Ich habe das unter Bemerkungen aufgeführt. Hier im Psalm 22 ist es auf Hebräisch und heißt Eli, Eli, Lama Azavtani. Aber in Matthäus 27, Vers 46 und Markus 15 wird berichtet, wie der Herr Jesus diesen Satz geschrien hat auf Aramäisch. In Matthäus heißt es, Eli, Eli, lema sabachthani. Und in Markus ein bisschen anders, Elahi, Elahi, lema shabachthani. Man merkt, Hebräisch und Griechisch ist fast das Gleiche, oder? Das Verb ist ausgewechselt. Shabak für verlassen anstatt Azav. Aber Eli ist genau gleich. Und in Markus, gemäß Markus, hat der Herr offensichtlich auch noch die andere Form für mein Gott, Elahi, verwendet. Und dann im Griechischen ist es übersetzt, angegeben dort, hoteos mu eisti enkatelipes me. Das macht deutlich, dass dieser Satz also von gewaltiger Tiefe ist. Dass Gott diesen Satz, einzig diesen Satz in allen Sprachen gibt. Wozu oder warum hast du mich verlassen? Und jeder Mensch, der zum Glauben kommt, der muss diese Frage beantworten. Der muss wirklich sich mit dem Opfer Jesu Christi eins machen und sagen, es war wegen mir. Damit ich nicht auf ewig von Gott verlassen in der Verdammnis sein muss, darum hat Christus diese Gottverlassenheit erlebt am Kreuz. Und er hat gewissermaßen das ganze Gericht, das unser Teil gewesen wäre, im Feuersee, hat er in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz erduldet. Und da merken wir, welche Dimensionen sich da auftun, auf Golgatha, wo wir überhaupt keine Ahnung haben. Und darum hat Gott auch eine Finsternis kommen lassen über das ganze Land, damit niemand das entstellte Gesicht des Erlösers sehen sollte am Kreuz. Schon die Kreuzigung ist ja etwas, der schrecklichste Schmerz, den es überhaupt gibt. Aber dann kommt in den 3 Stunden der Finsternis das Gericht von Gott über ihn dazu. Erst da war er der Sündenträger und darum musste Gott ihn verlassen. Und was da geschehen ist, können wir überhaupt nicht begreifen. Wenn es einen schlimmen Autounfall gibt und jemand ist tot, dann ist es ganz normal, dass man sofort eine Decke nimmt und zudeckt vor den Blicken der Schaulustigen. Und genau dieses Prinzip ist, warum Gott diese Finsternis gebracht hat, dass niemand das Gesicht des Erlösers sehen sollte. Und in Vers 2 beziehungsweise 3 sagt der Herr, mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Und da haben wir genau die 2 Phasen am Kreuz. 3 Stunden Licht, 3 Stunden Finsternis. Das war keine Sonnenfinsternis. Denn das wissen wir ja mindestens seit einigen Wochen, dass eine Sonnenfinsternis nur ein paar Minuten dauert. Im besten Fall 7 Minuten. Aber dann muss man am Nordpol sein. Gut, 3 Stunden Finsternis gibt es nicht. Aber das nicht erst die modernen Astronomen, die das herausgefunden haben. Schon Julius Africanus schreibt im 2. Jahrhundert über die Finsternis am Kreuz. Das war keine Sonnenfinsternis. Denn an Passa gibt es keine Sonnenfinsternis. Passa ist ja in der Mitte des Monats. Und der jüdische Monat beginnt mit dem Leermond. Beziehungsweise mit dem Neumond. Wo also die erste Sichel erscheint. Da sind wir also Mitte Monat. Am 14. wurde das Passa geschlachtet. Vollmond, da gibt es keine Sonnenfinsternis. Und Julius Africanus sagt, das war also keine Sonnenfinsternis. Und dennoch haben wir ein Zeugnis von Tallus, einem Samaritaner aus dem Jahr 52. Wird dann zitiert bei Julius Africanus, der von dieser Finsternis spricht. Und behauptet hat, das sei eine Sonnenfinsternis gewesen. Also wir haben Bezeugung bis ins 1. Jahrhundert zurück, dass es diese Finsternis gegeben hat. Aber wie sie geschehen ist, das weiß niemand. Es war also ein göttliches Eingreifen sondergleichen dort auf Golgatha. Wir finden hier den Spott und Hohn. In Vers 6. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Alle, die mich sehen, spotten meiner, sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Er vertraut auf den Herrn. Der errette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Genau dieser Spott wird uns berichtet in Matthäus 27, 39 bis 44. Wortwörtlich wurde das übernommen aus Psalm 22, wo der Herr verspottet worden ist. Und er nennt sich hier ein Wurm und kein Mann. Was ist das Bild des Wehrlosen schlechthin? Ein Wurm hat keine Zähne, um zurückzubeißen. Er hat keine Füße, um zu fliehen. Er hat keinen Pelz als Schutz. Also die Wehrlosigkeit schlechthin. Und der Herr vergleicht sich mit: Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Aber Würmer spielen im Tempel, haben im Tempel eine große Rolle gespielt. Denn eine der Farben des Scheidevorhanges, der ja bei der Kreuzigung dann zerriss, wurde aus Würmern hergestellt. Das rote Karmesin. Es gab ja die vier Farben, blau und roter Purpur, Karmesin und das Weiß. Das Karmesin wurde hergestellt aus den Würmern der Kermesschildlaus. Kermes, Karmesin, kommt daher. Und er hat dann die Farbe des arteriellen menschlichen Blutes. Also der Bezug, ich aber bin ein Wurm, das hat eine tiefere Bedeutung. Das hebräische Wort übrigens für Karmesin, Toalatschani, Toala heißt Wurm. Also könnt ihr das übersetzen mit Wurm-Karmesin. Also wirklich, das Wort ist drin. Und genau das Wort verwendet der Herr hier. Ich aber bin ein Toala und kein Mann. Am Kreuz erniedrigt werden, um das Erlösungswerk zu schaffen. Und dann beschreibt David im Detail die Kreuzigung. Vers 14. Oder nach anderer Zählung Vers 15. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Aus medizinischen Gründen bewirkt die Kreuzigung einen unvorstellbaren Durst. Dieser Durst wird beschrieben hier: Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in der orientalischen Mittagssonne von 9 Uhr bis 12 Uhr ist der Jesus als der Gekreuzigte da gehangen. Und es gibt ganz massive Schweißausbrüche. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und durch das Hängen, durch das Eigengewicht des Gekreuzigten werden Gelenke ausgerenkt. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Und das Allerdeutlichste in Bezug auf die Kreuzigung ist dann Vers 16. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Man muss sich das vorstellen. 1000 Jahre vor der Kreuzigung beschreibt David die Tötung durch Kreuzigung beim Messias. Das wurde schon bestritten an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was Sie für eine Bibelübersetzung jetzt gerade benutzen. Vielleicht steht bei Ihnen gar nicht durchgraben, sondern irgendetwas anderes. Und eine moderne jüdische Übersetzung hat übersetzt: Meine Hände und Füße wie ein Löwe. Man kann nicht viel damit anfangen, oder? Also gerade wie Löwen sehen Hände nicht aus und Füße. Warum hat man so übersetzt? Nun, ich habe hier erklärt, steht hier das Verb oder das Partizip ka'ari. Und das ist eine seltene Kurzform für ka'arim, einfach noch das M hinten anhängen. Das kommt von der Wurzel kur und das heißt durchgraben. Also ich habe hier verwiesen, speziell auf Benjamin Davidson, das war ein großer Hebräist, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, und er erklärt genau diese Spezialform hier, warum die grammatikalisch absolut deutlich eben von dem Verb durchgraben herkommt und so übersetzt werden muss. Und das ist vielleicht wichtig, eben wenn man mit Juden spricht und dann nimmt er seine deutsch-hebräische Bibel heraus und da steht wie ein Löwe. Ja was, da steht nichts von durchgraben. Da kann man ihm sagen, ja gut, das ist ka'ari, oder? Gut, wörtlich, ka wie ari, heißt auch Löwe. Ka'ari, wie ein Löwe, aber es gibt keinen Sinn. Aber ka'ari kommt von, ist die Kurzform für ka'arim, kommt von durchgraben. Und übrigens, das haben ja, kann man dann sagen, haben ja eure Vorfahren, die die Bibel ins Griechische übersetzt haben, im 3. Jahrhundert vor Christus, die Septuaginta-Bibel, die haben es ja dort auch so übersetzt. Also noch Jahrhunderte vor der Kreuzigung haben die bereits Psalm 22 übersetzt, durchbohrt. Gut, dann bleiben wir dabei. In Vers 18 wird die Teilung und Verlosung der Kleider des Messias beschrieben, wie sich das erfüllt hat in Johannes 19. Und ganz besonders muss beachtet werden Vers 21 beziehungsweise 22. Der Herr ruft noch, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Merk mal, plötzlich ändert die ganze Szene. Zuerst noch ein Schrei der Not, rette mich aus dem Rachen des Löwen, und dann ein Siegesruf. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Also der Messias sollte aus der tiefsten Not herausgerettet werden durch die Auferstehung. Und der Vers, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben, wird in Hebräer 2, Vers 12 bezogen auf den auferstandenen Christus, der heute in der Gemeinde das Lob der Gläubigen auslöst. Also so haben wir im Psalm 22 sowohl den Tod als auch die Auferstehung des Erlösers. Der letzte Vers hört dann auf, sie werden kommen und verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volk, welches geboren wird, dass er es getan hat. So nach Elberfelder. Schlachter hat das am schönsten übersetzt, dass er es vollbracht hat. So endet Psalm 22. Gemäß dem Ruf des Erlösers, es ist vollbracht, dass er es vollbracht hat. Und so gehen wir zu Psalm 31. Das wäre natürlich interessant, auch wieder Vers für Vers, aber das können wir nicht. Darum, ich verweise nur auf Vers 5. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Und das ist in Lukas 23, Vers 46, genau das letzte der sieben Worte des Erlösers am Kreuz. Dann ist er gestorben. Die sieben Worte des Erlösers gibt es nicht in einem Evangelium, sondern muss alle vier Evangelien haben und dann kriegt man die sieben Worte zusammen. Man kann sogar genau die Reihenfolge rekonstruieren. Und dieses Wort war das allerletzte, das siebte Wort. Also jetzt haben wir eigentlich zwei der Worte des Erlösers am Kreuz in den Psalmen gefunden. Und wir gehen weiter zu Psalm 40. Ab Vers 6 wird zitiert in Hebräer 10. An Schlachten, Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. In Hebräer 10 wird erklärt, Vers 5, dass der Herr Jesus das gesprochen hat, als er in die Welt kommt. Als er in die Welt kommt, spricht er. Und dann kommt das Zitat. Also der Hebräerbrief bezieht diese Worte auf die Geburt Christi, wo er als ewiger Sohn zu Gott gesprochen hat. Er war ja Gott und Mensch in einer Person. Aber wie kommt der Schreiber des Hebräerbriefes auf die Idee, das mit diesem Zeitpunkt in Verbindung zu bringen? Nun, der Schlüssel ist in Vers 6. An Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Im Hebräerbrief ist es allerdings ein bisschen anders übersetzt, viel freier. Dort ist übersetzt, einen Leib hast du mir bereitet. Man fragt sich, darf man so frei übersetzen? Das ist ja dynamisch äquivalente Übersetzung, oder? Wie gute Nachricht und so. Darf man so übersetzen? Nun, ja, man darf so übersetzen. Aber es ist dann gleichzeitig schon ein Kommentar. Das ist nämlich wichtig bei solchen dynamischen Übersetzungen. Man muss sagen, das ist nicht eine Übersetzung, sondern es ist eine kommentierte Übersetzung. Man kommt nämlich heute jetzt in der Sprachwissenschaft wieder von diesem Ideal der dynamischen Übersetzungen ab. Es gibt besonders von jüdischen Gelehrten her gibt es starke Kritik daran, die sagen, das darf man nicht eine Übersetzung nennen. Man muss sagen, das ist eine kommentierte Übersetzung. Und wenn man dann sagt, ja gut, jede Übersetzung ist doch ein Kommentar, dann sagen die, nein, das stimmt nicht. Eine Bibelübersetzung ist eine Bibelübersetzung und ein Bibelkommentar, zum Beispiel von Kyle Delitzsch oder so, das ist ein Bibelkommentar, das ist nicht das Gleiche. Ein Kommentar ist ein Kommentar und eine Bibelübersetzung ist eine Bibelübersetzung. Und was man hier macht, ist eigentlich eine Mischform und das sollte man auch so sagen. Es ist eine kommentierte Übersetzung. Gut, der Hebräerbrief übersetzt, kommentiert. Aber wie kommt ihr darauf? Ohren hast du mir bereitet. Ich habe das unter Bemerkungen hingeschrieben. Zweiter Punkt. Wörtlich, du hast mir Ohren gegraben, steht da. Eigenartig. Sind uns Ohren gegraben worden? Aber ich erkläre dann, die Bildung der Gehörgänge beim Embryo gehören zu den ganz frühen vorgeburtlichen Ausgestaltungen. Zuerst sind wir ja eine ungeformte Masse, wie das steht in Psalm 139. Meinen Knäuel, meine ungeformte Masse sahen deine Augen, steht dort. Und dann beginnt es, dass hier Furchen gebildet werden und schon ganz früh werden die Ohrkanäle, die Furchen gebildet, effektiv gegraben. Eine ganz, ganz schöne Umschreibung, wie Gott den Messias im Leib der Jungfrau gebildet hatte. Und darum ist natürlich die Übersetzung, einen Leib hast du mir bereitet, absolut ein Volltreffer. Denn darum geht es ja, um die Ausgestaltung des Messias im Mutterleib. Und darum hat er ihm das gesagt, als er in die Welt kommt, einen Leib hast du mir bereitet, Ohren, um auf dich zu hören. Und was ist das für ein Ziel? In Vers 7 heißt es, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Also der Messias ist in die Welt gekommen, im vollen Bewusstsein, das Alte Testament, das hebräische Alte Testament zu erfüllen, was da über ihn steht. Er ist effektiv geboren worden, um zu sterben. Das ist ganz krass. Das ist wirklich der Weg von der Krippe zum Kreuz. Und er sagt zunächst in Vers 6, an Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Ja, aber Gott hat doch das eingerichtet. 3. Mose war doch die Einrichtung des ganzen Opferdienstes von Gott. Ja, aber hier wird erklärt, dass das nicht der eigentliche Sinn ist. Wenn viele Juden darin die eigentliche Bedeutung gesehen haben in den Tieropfern selbst, dann waren sie daneben. Die haben symbolischen Hinweis gehabt auf den Messias. Und darum sagt der Messias, das hast du eigentlich gewollt. Jetzt hast du mir einen Leib bereitet. Ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und der Wille Gottes war, dass er kommt, um zu sterben, als Opfer. Und so wird im Hebräerbrief dann eben das Opfer des Messias, ausgehend vom Psalm 40, so überzeugend für messianische Juden, entwickelt aus Psalm 40. Also das Lebensmotto des Herrn Jesus auf Erden war, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Wahrscheinlich steht in manchen Bibelübersetzungen anstatt U ein A. Aber beim Herrn Jesus Christus war das anders. Er hat wirklich mit U gelesen. Ist meine Lust. Das war sein Ziel, dieses Opfer zu stellen. Jetzt im gleichen Psalm lesen wir dann Vers 12. Denn übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz hat mich verlassen. Und jetzt kommt der Bibelleser in Konflikte. Das Neue Testament erklärt, Psalm 40 ist ein messianischer Psalm. Aber diesen Vers können wir doch überhaupt nicht auf den Messias beziehen. Er, der Schuldlose, sagt hier, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Was können wir mit dem anfangen? Nun, hier haben wir die Bedeutung des Sündopfers. In Vers 6 sagt der Herr, Brand und Sündopfer hast du nicht gefordert. Jetzt komme ich, um das Sündopfer zu werden. Sündopfer auf Hebräisch heißt Chatat. Das ist das gleiche Wort wie Sünde. Da steckt nicht mal das Wort Opfer drin. Das Sündopfer heißt einfach Sünde. Das Sündopfer ist die totale Identifikation, Einsmachung mit der Sünde, mit der Schuld. Und so ist der Herr Jesus am Kreuz identifiziert worden von Gott mit uns, dass es heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, der Herr Jesus hat also unsere Schuld so auf sich genommen, als wäre das seine persönliche Schuld gewesen. Und so hat er sie Gott am Kreuz bekannt. Und das finden wir auch später wieder, wenn wir noch zur letzten Seite kommen. Wir kommen nicht durch in 4 Minuten. Und darum werde ich mich auf Wesentliches noch kurz beschränken. In Psalm 69, auch dieser Psalm wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen messianisch gedeutet. Und ich schlage auf 69, Vers 4. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Wenn ich sage Vers 4, ist es in anderen Übersetzungen Vers 5. Dieser Vers macht deutlich, der Messias ist schuldlos. Er wird ohne Ursache gehasst. Jetzt kommt der nächste Vers. Du, o Gott, weißt du meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Das ist so eigenartig. Im Vers zuvor ist er unschuldig und im Vers danach ist er schuldig. Psalm 69, 4 und 5, beziehungsweise 5 und 6. Und das ist das Geheimnis des Sündopfers. Das Sündopfer musste ein unschuldiges Tier sein, das dann aber mit der Sünde identifiziert wurde. Und so ist der Herr Jesus als der Gerechte am Kreuz gewesen, mit unserer Schuld identifiziert worden, sodass er sie Gott so bekannt hat, du, o Gott, weißt du, meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Das würden wir nicht wagen, so etwas zu sagen, wenn nicht die Bibel ganz ausdrücklich sagt, dass er zur Sünde gemacht worden ist. Juristisch von Gott erklärt, als wäre er die Ursache gewesen. Und darum hat Gott ihn verlassen am Kreuz. Darum der Schrei der Gottverlassenheit im Psalm 22. Ich will noch ganz kurz erklären, Psalm 41 wird ja zitiert in Johannes 13 und bezogen auf den Verrat des Judas. Im Psalm 45 wird der Messias von Gott angesprochen, dein Thron, o Gott. Das ist erstaunlich, dass Gott seinen Sohn anspricht mit o Gott. Hebräer 1, Vers 8 macht das deutlich. Im Psalm 68, Vers 18, zitiert in Epheser 4, 8, wird die Himmelfahrt des Messias vorausgesagt und die Tatsache, dass er geistliche Gaben für das Volk Gottes schenkt. Dann Psalm 102 wird zitiert im Hebräerbrief, Hebräer 1, und das möchte ich kurz lesen. Also Psalm 102, Vers 25. Und auch in Hebräer 1 wird erklärt, dass Gott zu seinem Sohn spricht. Und dann wird zitiert 102, Vers 25. Du hast vormals die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wirst du sie verwandeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Gott spricht seinen Sohn an und sagt, du hast damals in 1. Mose 1, Vers 1 Himmel und Erde erschaffen. Das ist schon erstaunlich. Das macht also ganz deutlich, dass der Sohn der ausführende Schöpfer war, der die Pläne des Vaters zur Schöpfung ausgeführt hat. Und dann wird ihm gesagt, du bist unveränderlich derselbe und alles andere, die ganze Schöpfung wird vergehen, du bist aber der Unveränderliche, das heißt Jahwe. Denn das ist die Bedeutung des Gottesnamens, der Unwandelbare, der Ewige. Jetzt ist aber noch zu beachten, in welchem Zusammenhang das hier steht in Psalm 102. Da werden nämlich zunächst die Leiden des Messias beschrieben, ausführlich. Und er sagt in Vers 23, er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Der Mensch Jesus auf Erden sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Mose hat erklärt in Psalm 90, Vers 10, die Tage des Menschen sind 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was ist die Hälfte von 70? 35. Der Jesus ist mit 33 Jahren etwa, also in gewissermaßen in der Hälfte der Lebenszeit, was ein gesetzestreuer Israelite erwartet hat, gestorben. Er schreit, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Und dann kommt die Antwort, du hast vormals die Erde gegründet, die Himmel sind deine Hände Werk, sie werden untergehen, du aber bleibst. Da wird so dramatisch Gottheit und Menschheit Christi zusammengefügt. Als Mensch sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Und Gott sagt, du bist der Ewige, der Unwandelbare, der Schöpfer von Himmel und Erde. Im Psalm 109, Vers 8, zitiert in Apostelgeschichte 1, Vers 20, wird erklärt, dass dort bereits vorausgesagt wird, dass das Apostelamt oder das Amt, das Judas weggenommen werden musste, ein anderer bekommen sollte. Und dann Psalm 110, über den hätte ich gerne ausführlicher gesprochen, ist einer meiner Lieblingspsalmen. Von den messianischen Psalmen. Da wird der Messias beschrieben zu Rechten Gottes. Und zwar als Königpriester. Hier wird ganz deutlich gemacht, dass in dem Messias die beiden Ämter, die immer getrennt sein sollten, König und Priester, in ihm einmal vereint sein würden. Und ich möchte noch enden mit Psalm 118. Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte, Herr, rette doch. Bitte, Herr, gib doch Wohlfahrt. Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Von dem Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Dieser Psalm ist wichtig am Passafest, weil damals zur Zeit Jesu und auch heute noch wird während der Passafeier werden die Psalmen 112 bis 118 gelesen. Das gehört zum Passafest. Und in Lukas 20, ganz kurz vor der Kreuzigung, stand der Herr Jesus vor dem hohen Priester und vor der Führerschaft. Und es heißt dort ausdrücklich, dass er seine Augen auf sie gerichtet hat. Er hat also in ihre Augen geschaut. Und dann hat er gesagt, was ist dieses Wort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die wussten genau, was er meint damit. Dass er der Stein ist, der nun von ihnen verworfen wird. Aber das hat besondere Bedeutung, weil damals, ich habe das vermerkt unter Bemerkungen, der Ausdruck Bauleute war damals eine rabbinische Bezeichnung für Gesetzesgelehrte. Die hat man Bauleute bezeichnet. Wenn der Herr ihnen in die Augen schaut und sagt, was ist das? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die wussten genau, was er gesagt hat. Und dann kam die Kreuzigung, genau zur Passazeit. Und genau dann hat Kaiaphas in seiner Familie die Worte vorgelesen, Psalm 118, da kommt er wieder. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die Stelle hat er garantiert nochmals gelesen, genau dann. Also was ist da durch ihn gegangen? Also ein Baustein ist verworfen worden von den Führern des Judentums, aber er sollte zum Eckstein werden. Der Eckstein ist der Stein, den man als ersten bei einem neuen Bauwerk hinstellt. Nach seinen Kanten muss alles ausgerichtet werden. Und dieser Vers gibt den Hinweis, dass nach der Verwerfung des Messias etwas ganz Neues, ein ganz neuer Tempel entstehen sollte. Und das wissen wir dann aus dem Neuen Testament, das sollte die Gemeinde sein. Alles nach Christus ausgerichtet. Nicht nach menschlichen Bestimmungen und Konzilien und so weiter, sondern alles nach Christus ausgerichtet. Das Wort Stein heißt auf Hebräisch Even. Und eine kurze Anekdote von einem Juden in Israel, der zum Glauben gekommen ist, der hat ein weggeworfenes Neues Testament auf Hebräisch gefunden, hat begonnen zu lesen und ist zum Glauben gekommen. Und das gab dann starke Differenzen mit dem Vater. Weil er kam aus einer orthodoxen Familie. Und das ist so in einer orthodoxen Familie, wenn ein Sohn recht sich entwickelt, dann sorgt der Vater für die richtige Frau und für Haus und so. Ja? Also alles, Zukunft ist gesichert. Und der Vater wollte, dass er das widerruft. Und der Sohn wollte nicht widerrufen. Und dann kam Passa, kann sie Psalm 118. Und es ist ja so, am Passa müssen die kleinen Kinder Fragen stellen. Und der kleine Bruder fragt dann, Papa, was ist der Even? Was ist dieser Stein? Keine Antwort. Vater antwortet nicht, er muss ja beantworten. Papa, was bedeutet der Stein? Keine Antwort. Und dann hat der ältere Bruder gesagt, das ist das, was zwischen Vater und mir ist. Ja, und das ist ein schönes Wortspiel, weil Even schreibt man mit drei Konsonanten auf Hebräisch. Aber die ersten zwei Konsonanten zusammen geben das Wort, kann man lesen als Av, Vater. Und die zwei letzten, also der dritte, zusammen gibt das Wort Sohn, Ben. Also das ist das, was zwischen Vater und Sohn ist. Und das ist also ein fruchtbarer Christ geworden. Nur das so als kleine Anekdote zu diesem Vers, der immer wieder jüdische Herzen aufgewühlt hat. Und jetzt, ich ende noch mit Vers 25. Da haben wir genau diesen Ruf, den die Volksmenge geschrien hat, als der Herr Jesus auf dem Esel als Messias gefeiert nach Jerusalem einritt. Da haben sie doch Hosianna gerufen. Ich habe erklärt auf dem Blatt, Psalm 118, Vers 25, der Ausdruck rette doch, das ist hebräisch Hosianna. Griechische Aussprache, weil man das S das nicht sagen kann, gibt eben Hosianna. Und der Ausdruck gib doch Wohlfahrt, das heißt Hatzlichanna. So, jetzt können wir den ganzen Satz. Anna heißt übrigens bitte. Also der Vers, bitte Herr, rette doch, bitte Herr, gib doch Wohlfahrt. Das ist Anna Adonai Hoshi, Anna Adonai Hatzlichanna. Das ist der Schrei gewesen, damals, als der Herr nach Jerusalem eingeritten ist. Und dann haben sie gerufen, gesegnet Baruch Haba, das heißt einfach willkommen, nicht gepriesen. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch Haba Beshem Adonai. Das war der Schrei, der Begrüßungsruf für den Messias, der dann aber 5 Tage später gekreuzigt wurde. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Der Messias im Buch der Psalmen.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.